Herr Hiebig, was genau bedeutet eine Betriebsübernahme? Wie läuft das ab?
Ja, die ist so ein bisschen das Gegenteil zur Gründung. Ne? Wir hatten ein paar Wochen oder Monate her hier auch schon mal über Selbstständigkeit und Gründung gesprochen, ne? Ob jetzt als Kleingewerbe oder wie auch immer, als Nebenjob. Bei der Betriebsübernahme habe ich den großen Vorteil, das, was ich dann zukünftig mache, das gibt es irgendwie schon. Mhm. Nehmen wir mal an, das Beispiel einer Musikschule. Ne? Wenn ich eine Musikschule neu gründen würde, dann müsste ich mir Räume suchen, dann müsste ich mir Lehrer suchen, dann müsste ich mir Schüler suchen, die IT, die Homepage, das Notenmaterial, Genehmigungen, was da alles erforderlich ist. Ich müsste ein Konto eröffnen und kaufe ich einen Betrieb oder übernehme ich ihn, dann gibt es das alles schon. Ne? Und das ist das Praktische bei einer Betriebsübernahme. Alles ist schon da, ich übernehme das komplett und führe das fort. Bestimmte Risiken habe ich, aber ich habe ein erprobtes Geschäftsmodell, das schon funktioniert. Und das ist der Riesenvorteil.
Ja, wie läuft es dann konkret ab, wenn zwei Leute zusammenkommen? Der eine möchte seinen Betrieb abgeben, der andere als Unternehmer durchstarten?
Guckt erstmal, ob es menschlich passt, würde ich sagen, weil davon hängt das natürlich zum großen Teil ab, wie auch diese zukünftige Zusammenarbeit dann ausschaut. Denn die Betriebsübernahme hat ja im Regelfall mehrere Elemente. Es gibt vielleicht einen Kaufpreis, ja, das ist eine Sache. Dann gibt es möglicherweise eine zukünftige Gewinnbeteiligung des ehemaligen Eigners. Und dann gibt es möglicherweise zukünftig eine Mitarbeit des ehemaligen Eigners. Ne? Vielleicht sagt er dann, ich mache das jetzt nur noch in Teilzeit und nicht mehr in Vollzeit. Relativ entspannt, denn als Chef in Teilzeit ist ein bisschen schwierig, ne? Aber in Zukunft kann ich dann Teilzeit mitarbeiten, in meinem Handwerksbetrieb zum Beispiel. Über diese Dinge muss ich mich einigen und deshalb ist das Allerwichtigste, ich schaue zuerst, passt es menschlich? Finden wir menschlich zueinander für das Modell, das wir uns überlegen?
Ja, dieses Modell, was Sie eben skizziert haben, dass der ehemalige Chef dann als Mitarbeiter in Teilzeit womöglich weiter mit dabei ist, das kann ich mir vorstellen, hat Vor- und Nachteile. Wenn es gut läuft, dann hat man immer noch denjenigen mit dieser Mega-Erfahrung an seiner Seite. Wenn es schlecht läuft, dann kann er nicht ablassen vom Chef sein. Diese Variante wird hier häufig praktiziert.
Man startet sehr häufig so. Das ist, glaube ich, die vollständige Wahrheit, so wie man es benennen müsste. Im Regelfall ist es tatsächlich so, dass der Ehemalige sehr, sehr viel Erfahrung hat. Sie sprachen es gerade an, wenn ich einen Betrieb übernehme, dann ist er eine Zeit am Markt. Da reden wir im Regelfall nicht über ein oder zwei Jahre, sondern reden wir über Dekaden, 10, 20, 30 Jahre. Also da gibt es viele Geschichten, die derjenige weiß, hinter einem Mietvertrag, hinter irgendwelchen Kunden, hinter irgendwelchen Mitarbeitern, die sehr, sehr viel Geld wert sein können, für den Neuen auch. Das stimmt. Aber es kann immer dieser Kipppunkt kommen, wo man merkt, okay, dass der Ehemalige jetzt dabei ist, das schadet mehr, als dass es nutzt und dann muss man gucken, wie man da auseinandergeht. Und das ist regelmäßig, so erlebe ich das, eine sehr, sehr schwierige Situation, weil der eine muss sein Lebenswerk loslassen, der empfindet es ja zu Recht auch mehr als Lebenswerk als der Neue, weil der Ehemalige oder der zukünftig Alte, der zukünftig Ehemalige und Langjährige, mal gucken, dass ich hier nicht ganz durcheinander komme mit meinen Begriffen, für den ist das ja tatsächlich ein Lebenswerk, das er über Dekaden aufgebaut hat. Der Neue, der da um die Ecke kommt, der hat richtig Lust, der möchte Geld verdienen, der kann das wahrscheinlich auch, was er da machen soll, aber das ist nicht sein Herzensanliegen, sein Lebenswerk. Ne? Und da dann die saubere Trennung hinzukriegen, das ist hart, ja, das ist sehr hart und das kann sich manchmal auch am Ende vor Gericht abspielen. Wünsche ich keinem, versuche ich immer, wenn ich es als Personalberater begleite, so hinzukriegen, dass es nicht passiert. Passieren kann es natürlich.
Ja. Worauf muss man noch achten?
Ich hatte gerade ja die verschiedenen Bestandteile einer Betriebsübernahme beschrieben. Im Kaufpreis, wir haben vielleicht eine Mitarbeit, die es zu verabreden gilt und die zukünftige Gewinnbeteiligung. Ein Haftungsrisiko vielleicht, ne? Weil die Frage ist ja, was passiert, wenn der ehemalige verstirbt. Ne? So, das kann ja passieren oder sehr, sehr krank wird. Er kann nicht mehr mitarbeiten, aber er wäre an einer sehr wichtigen Stelle im Betrieb erforderlich gewesen. Was ist, wenn der zukünftige, der Betriebsübernehmende sehr krank wird oder verstirbt? Was passiert dann? Dann heißt es ja im Zweifelsfall, dass der Ehemalige, der den Betrieb abgeben möchte, plötzlich das an jemanden verkauft hat, der gar nicht mehr mitmachen kann. Auch ein Riesenproblem. Darauf gibt es noch gilt es zu achten. Dann auch die Frage Teil- oder Komplettübernahme des ganzen Unterfangens. Eine Teilübernahme, da habe ich dann zwei, die da mitwirken und auch mitentscheiden. Meine Oma sagte immer, Gesamtwerk ist Verdammtwerk. Es könnte vielleicht sinnvoll sein, dass der Neue dann komplett übernimmt, aber trotzdem noch Ratschläge von dem Ehemaligen entgegennimmt. Ne? Und die Frage ist auch immer, bleibe ich in der sogenannten Rechtsform, in der das Ganze betrieben wird? Ne? Es gibt ja Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Personengesellschaften heißt, ich mach's mal ganz einfach, ich selber als Person führe das. Ne? Das heißt, ich hafte voll als Person, in meinem Fall Marius Hebig. Und das Ganze wird auch versteuert, wie ich als Person versteuert würde mit meinem Einkommensteuersatz. Oder wandle ich das in eine Kapitalgesellschaft um? Die GmbH ist so die gängigste Variante, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dann haftet die nur beschränkt. Das sagt der Name ja auch, die GmbH. Und gleichzeitig ist es so, dass die Besteuerung eben auch eine andere ist. Das sind so ganz, ganz wesentliche Punkte neben Sicherheiten und vor allem auch daneben, dass ich Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter, im Zweifelsfall auch Vermieter, bei der Stange halten muss, damit die auch darauf vertrauen, dass das zukünftig gut ist und nicht einfach den Hut nehmen und gehen.
Das klingt nach einem Riesenschritt und ich stelle mir als Laie vor, dass da eine Armada von Anwälten und Notaren mitbeteiligt werden muss. Bei einem kleinen Betrieb kaum leistbar.
Das ist so. Im Regelfall hat ein kleiner Betrieb irgendwie so ein Hausanwalt oder ne, der einen da berät und da guckt. Je länger jemand auch schon im Betrieb tätig war, bevor er in diese Betriebsübernahme reingeht, desto mehr weiß er ja schon, was er da kauft. Ein Anwalt hilft häufig auch dabei, nochmal die Risiken genauer zu verstehen. Wenn ich jetzt aber schon 5 oder sagen wir mal 10 Jahre, ich bin da als junger Bursche, habe ich losgelegt, beispielsweise im Handwerksbetrieb, habe da möglicherweise auch die Ausbildung gemacht, habe dann irgendwann meinen Meister gemacht, dann kenne ich ja auch schon so die ganzen Risiken und Chancen, habe schon viele Situationen miterlebt, dann muss ich wahrscheinlich weniger einen Anwalt haben, der mir da nochmal richtig ins Gewissen redet. Aber wenn ich da sehr jungfräulich rangehe und noch gar nicht weiß, was ich da kaufe, dann ist das eine andere Liga und dann kann das durchaus teuer werden. Das stimmt.
Mhm. Woran merke ich eigentlich, woran merkt der Betriebsübernehmende, dass er für diese Sache überhaupt geeignet ist?
Kommt drauf an, über welche Branche wir reden. Es ist ja so ein Handwerk, ist es vielleicht ein kleiner Laden. Früher hätte man gesagt, so ein Eisenwarenladen, was jetzt der Baumarkt ist. Geht es um Steuerberater, Unternehmensberatung, Architekten oder auch eine Arztpraxis? Ich glaube aber, dass die wichtigsten Punkte sind, und ich habe es erfahren in der Praxis auch, Gestaltungswille, ich muss gestalten wollen. Mehr auch als in einem abhängigen Beschäftigtenverhältnis, wenn ich angestellter Mitarbeiter bin. Wir wollen angestellte Mitarbeiter, die gestalten, aber wir wollen vor allem die Selbstständigen, die müssen es richtig wollen. Das Thema Risikobereitschaft muss anders ausgeprägt sein. Als Arbeitnehmer, ja, da ist die Risikobereitschaft, da muss die nicht so groß sein. Ne? Besonders wenig risikobereite Arbeitnehmer, die werden dann vielleicht auch Beamte irgendwann mal. Ne? Und hier muss das Gegenteil der Fall sein. Ich muss Lust haben, ins Risiko zu gehen und ich muss führen wollen. Wenn ich weder meine Kunden noch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch meine Lieferanten irgendwie bereit bin zu führen und hinter mich zu bringen und daran zu glauben, dass das, was ich machen möchte, auch genau das ist, was den Laden voranbringt und zukünftig noch für eine gute Zusammenarbeit sorgt, dann funktioniert das nicht. Ne? Also diese 3 Punkte, Gestaltungswille, Risikobereitschaft und Führungswille.
Mhm. Herr Hebig, wir reden ein ganz bisschen auch über Sie persönlich, denn Sie haben das ja gerade gemacht oder sind noch dabei. Haben Sie in diesem Prozess etwas gelernt, wo Sie nicht mit gerechnet haben?
Wo ich gar nicht mit gerechnet habe, muss ich zugeben, eher nicht. Was ich gemerkt habe, ist, dass das, was ich immer wieder sage, dass die Persönlichkeit auch des Käufers oder des Betriebsübernehmenden und die Persönlichkeit des Verkäufers, des Betriebsübergebenen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wenn es da passt, und da muss ich sagen, da glaube ich, passt es bei uns sehr gut, auch wenn wir in fachlichen Stellen unterschiedlicher Meinung sein sollten, wir raufen uns immer zusammen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das gilt aber letztlich für jedes zwischenmenschliche Verhältnis, auch in einer ganz großen Welt. Ne? Man muss sich streiten können, muss sich in die Haare kriegen können, aber wenn dieses Potenzial besteht, dass man am Ende wieder sagt, komm her, am nächsten Tag, wir sind jetzt wieder bei Null, wir fangen an. Der eine kann nochmal sagen, was ihn gestört hat am Vortag und dann geht's wieder weiter. Dann ist das, glaube ich, eine gute Grundlage. Und da muss ich sagen, da habe ich persönlich einen sehr, sehr guten Griff gemacht und wünsche vielen anderen, dass das so ist. Und meine Rolle als Personalberater versuche ich auch immer in die Richtung zu beraten, dass ich sage, findet so zusammen miteinander, dass wenn ihr euch mal in die Haare kriegt, dass ihr euch dann auch wieder zusammenrauft und es weitergehen kann.